Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
Ich bin auf jeden Fall mega, wirklich mega interessiert und aufgeregt, von dir jetzt so ein bisschen zu erfahren, wie überhaupt so dein Job funktioniert, was du in deinem Beruf machst. Ich kann dich ja mal kurz vorstellen und dann stellst du dich gerne auch nochmal vor.
Ja.
Woher kenne ich dich? Ich habe mit Tanja zusammen studiert und zwar in Mönchengladbach und Tanja ist auch Ökotrophologin und das ist ja immer super spannend, irgendwie zu sehen, wer in welche Richtung geht. Ich finde das auch nachträglich immer super spannend, weil wer Ökotrophologie studiert, der kann ja nahezu alles machen, oder? Also ich meine, du kennst ja wahrscheinlich auch in deinem Umkreis deine früheren Leute, mit denen du zu tun hattest, die machen vermutlich alle irgendwie was anderes.
Ja, sehr, sehr vielschichtig.
Und du kannst jetzt mal erzählen, was in welche Richtung hat sie dich getrieben? Was machst du?
Sehr gerne. Mein Name ist Tanja Linden. Ich bin im Essstörungsbereich tätig. Das heißt, angefangen habe ich quasi, mein Berufseinstieg war in einer psychosomatischen Klinik für Menschen, die an einer Essstörung erkrankt sind und jetzt mittlerweile arbeite ich in einer Jugendhilfeeinrichtung, die Lebensimpulse heißt. Wir sitzen in Osnabrück und genau dort bin ich zum einen als Wohngruppenleitung, als auch als Ernährungstherapeutin tätig. Und Lebensimpulse ist halt sehr, sehr vielschichtig. Wir haben sowohl halt Wohngruppen, die halt vollstationär betreut werden, aber auch ein ambulantes Zentrum und machen auch Präventionsarbeit an Schulen oder auch mit der Hochschule haben wir hier schon zusammengearbeitet. Also ganz, ganz unterschiedliche Bereiche und es entwickelt sich immer mehr, weil wir halt ganz viel bedarfsorientiert arbeiten und immer so ein bisschen gucken, welche Nischen gibt es noch, die noch nicht so besetzt sind, wo ist halt einfach Bedarf von Klienten oder Klientinnen, der einfach auch noch gedeckt werden müssen. Und meine Chefin ist da sehr feinfühlig darin, eben diese Needs zu finden und dafür halt dann quasi ein Programm, ein Konzept zu schreiben und eben diese Lücken zu füllen.
Das heißt, jetzt mal für jemanden, der sich so gar nicht damit auskennt, wie läuft so dein normaler Alltag ab? Also wenn du die Tür rausgehst und zur Arbeit fährst, was genau ist so die Struktur? Finde ich übrigens auch super interessant. Ich kann es mir nämlich auch nicht so richtig vorstellen.
Es kommt immer drauf an. Ich glaube, ich würde jetzt meine Rolle als Leitung ein bisschen zur Seite stellen. Das sind nochmal andere Aufgaben. Als Ernährungstherapeutin quasi, wenn ich halt einen normalen Dienst in der Wohngruppe verrichte, kommt es halt, ist quasi ein Tagesablauf so, dass wir halt eben vorrangig dafür sind, da sind die Mahlzeiten zu betreuen. Da kann man sich das halt eben vorstellen, ne? Dass wir mit dem Frühstück natürlich starten. Dann gibt es eine Morgenrunde, wo die Mädels, die halt in der Wohngruppe wohnen, alle zusammenkommen, man so ein bisschen den Tag bespricht, was steht an, was passiert irgendwie heute und so ein bisschen gestärkt schon in den Tag reingeht. Dann gibt's das zweite Frühstück und das Mittagessen. Dementsprechend Mittagessen muss halt vorher auch zubereitet werden. Auch da unterstütze ich zwischendurch mal beim Kochen.
Das heißt aber, das machen die Menschen, Mädchen, Jungs. Ich weiß gar nicht, habt ihr auch Jungs?
Oder? In den Wohngruppen nicht. Im ambulanten Bereich haben wir ab und an auch mal Jungs oder Männer gehabt. Aber es ist weiterhin vorrangig, sehr frauenbasiert quasi, das Klientel. Und in den Wohngruppen sind es bislang ausschließlich Frauen, weil man räumlich das ein bisschen trennen müsste, wenn halt eben auch Männer da wären. Von daher bislang haben wir halt eben die Wohngruppen einfach ausschließlich für Mädchen geöffnet.
Ja. Und das heißt, die bereiten dann ihr Essen selber zu und du bist so ein bisschen unterstützend?
Wir kochen halt selber. Also wir haben eine Köchin, die für uns kocht, jedenfalls unter der Woche. Wir haben sonst auch einen Tag, wo wir Essen bestellen tatsächlich, dass wir das als Übung auch mit drin haben. Und am Wochenende gibt es eine Lehrküche, wo halt dann eben so durchrotierend immer zwei Klientinnen mit uns gemeinsam halt eben kochen. Das heißt, sie sind auch mit integriert und mit dabei und wir haben eine offene Küche, die können auch jedes Mal, also immer reingucken, aber es ist natürlich auch angedacht, dass sie halt nicht jeden Schritt mit betrachten, sondern sie dürfen gerne dabei sein. Aber wenn man halt eben bemerkt, dass es genau beobachtet wird, wie viel Milch, wie viel, weiß ich nicht, Sahne oder wie viel Gemüse jetzt in das Essen reinkommt, dann müssen wir natürlich mit darüber sprechen. Mhm. Dafür ist es nicht angesehen, aber einfach, wenn sie nicht allein auf ihrem Zimmer sein wollen, wenn sie in Gesellschaft sein sollen, haben wir halt schon unten einfach eine offene Küche mit einem großen Esstisch, wo einfach, ja, eine schöne, angenehme Atmosphäre auch herrschen soll. Ne? Das ist, mhm, ja auch sehr deren Zuhause. Da wohnen halt 10 Mädels. In meiner Wohngruppe jetzt speziell im Alter von, also ab 14 bis Mitte 20 meistens ist es. Es geht halt auch über Einzelfallentscheidungen, dass es noch älter ist. Aber genau, die Wohngruppe, in der ich tätig bin, ist eher jünger angesiedelt. Genau, von daher ist es ja auch wichtig, dass die Bewohnerinnen sich da wohlfühlen und dass es halt auch angenehm ist. Ne?
Total.
Neben der ganzen Arbeit, die sie da wirklich verrichten, das ist schon auch anstrengend, weil wir halt auch viel Therapien bald haben bei den Hauptmahlzeiten, also jedenfalls beim Mittagessen. Beim Abendessen haben wir zum Beispiel jedes Mal, bevor wir essen, ein Manifest, was die Klientinnen sprechen sollen, dass sie sich selber überlegen, was möchte ich gegen meine Essstörung mit dieser Mahlzeit halt eben machen. Was manifestiere ich, dass das Essen, was mir das Essen halt eben bringen soll und sowas. Ne? Das kann ganz unterschiedlich
ja, gib mal ein paar Beispiele gerne. Was sagen die da so?
Manchmal sind sie halt leid, müssen immer diese Leier, die sie runtermachen, aber häufig ist es, ich versuche mir das Essen zu erlauben oder ich möchte meine Portion essen. Manchmal kann es halt auch sein, ich möchte mein Essen genießen. Ich möchte die Gedanken, die in meinem Kopf sind, ein bisschen zur Seite schieben können und nicht so in Gedanken versinken, sondern halt eben an den Gesprächen am Tisch teilnehmen. Und genau, es geht halt so darum, aktiv sich zu beschäftigen. Ich bin hier, um gegen meine Essstörung anzukämpfen. Und um diesen Schritt zu wagen, gegen meine Essstörung anzukämpfen, möchte ich jetzt hier meine Portionen essen. Oder ich möchte, genau, eben die Sachen, die ich gesagt habe, irgendwie, ne, um damit eigenständig halt gut agieren zu können.
Und was würdest du jetzt mit deiner langjährigen Erfahrung sagen? Was sind vorrangig die Ängste bei denen? Also was kann am Tisch passieren für, in Anführungszeichen, Probleme? Dass sich jetzt jemand mal, der überhaupt nichts mit Essstörung zu tun hat, dass er sich ein bisschen vorstellen kann, was läuft in so einem Kopf von einem Mädchen mit Essstörung ab während der Tischsituation?
Es wird halt viel drüber nachgedacht, was ist in den Mahlzeiten drin. Manchmal sieht man nicht, ob da jetzt irgendwelche Angstlebensmittel verarbeitet worden sind. Und ich glaube, häufig ist hängt auch darauf an, natürlich, welche Erkrankung. Es gibt ja unterschiedliche Essstörungen, sowohl Magersucht als auch Bulimie, als auch Binge-Eating. Alle drei Formen sind bei uns, als auch die, ich glaube, sie ist noch nicht eingetragen, die Orthorexie, ein Gesundheitsbewusstsein quasi, nicht Bewusstsein, ist zu harmlos gesagt, ne? Es gibt das krankhafte, gesunde Essen.
Also, dass man sowas wie Pizza niemals essen würde, weil man das als ungesund einstuft und alles kriegt so eine richtig extreme Wertung.
Genau, so ein bisschen schwarz-weiß, ne? Dass eigentlich ganz viele Lebensmittel rausfallen und es nur noch eine bestimmte Ernährungsweise sein darf, die angeblich gesund ist. Ne? Und meistens, ne, das sieht man dann an den Körpern auch, dass der Körper total ungesund ist. Von daher kann so eine Idee von Ernährung eigentlich auch gar nicht gesund sein, das ist mal das Paradoxe da dran, ne? Aber es ist halt einfach auch schwierig mit dem häufig, ne, was übers Internet vermittelt wird, ne, was halt so eingegeben, aber oft ist es halt, sind es einfach die Extreme, ne, die schwierig sind. Genau, und in den Köpfen wird halt viel über Inhaltsstoffe jongliert, welche da drin sind.
Was ist da so vor allem das, was halt Angst macht?
Es ist bei jedem unterschiedlich. Also es gibt manche, sind es die Fette, die böse sind, bei anderen sind es die Kohlenhydrate, die böse sind. Bei manchen ist es einfach das Volumen, was böse ist. Bei allen manchen ist es die Kombination, die böse ist. Es ist man kann es gar nicht sagen. Daran merkt man auch, wie konstruiert das Ganze eigentlich ist, weil es bei jedem was anderes ist, ne? Was das als das Böse ausgemacht wird, ne? Und für jede oder jeden Betroffenen was anderes. Genau, aber halt natürlich auch Zucker und Fette, so die vermeintlich ungesunden Sachen. Ne? Ich finde es da wichtig, eben zu betonen, eben, es gibt ungesunde Lebensweisen, es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Ne?
Alles. Ja, man kann es nicht oft genug sagen, Tanja.
Genau, ne?
Das ist ganz, nicht ganz wichtig. Oft genug, ne? Sagen.
Definitiv. Genau, ne? Und dann oft, also Beispiel, was kann man halt sagen, ne? Gut, wenn ich jetzt XY esse, dann werde ich dick oder ich finde keinen Halt, ich werde keinen Stopp finden, ich werde dann unglaublich viel davon essen und werde dick sein. Und oft ist ein Glaubenssatz, dicke Menschen werden nicht geliebt. Und wenn ich dick werde, werde ich nicht geliebt. Da geht es halt ganz, ganz oft drin eigentlich, ne, dass es so ein Selbstwertproblem ist und dass halt eben das damit verbunden wird. Ne? Das kann ein Grund sein. Es gibt ganz, ganz viele individuelle Gründe oder ganz viele individuelle Gedanken, die am Tisch auch aufkommen können. Ich habe es nicht verdient zu essen, ich darf es nicht, es darf mir nicht schmecken. Also ganz viel Selbstabwertung und Hass, der da mit bei rumkommen kann.
Vielleicht nehmen wir mal direkt so eine Situation. Wenn du dann merkst, ein Mädchen, was du betreust, hat gerade total die Schwierigkeiten. Mhm. Was machst du dann in der Situation als Ernährungstherapeutin?
In der Situation beim Essen ist meine Erfahrung noch das Beste, einfach ablenken. Ansprechen, also wenn wir am Tisch sitzen, einfach fragen, hey, welches Buch liest du gerade oder was hast du heute Nachmittag noch vor? Irgendwas erzählen, irgendwie ins Gespräch rausbringen, damit man halt einen Gedanken-Cut einfach reinbekommt, ne? Weil aus diesen Mühlen holt man sie, also es ist meistens schwer, sie rauszuholen. Ne?
Ja.
Und dann ist unsere Arbeitsweise ganz häufig sehr individuell, dass wir einfach die Klientin fragen, ich würde es jetzt nicht in der Essenssituation direkt vielleicht vor allen anderen machen, aber man kann halt im Nachgang auch nochmal fragen, so hey, ich habe gemerkt, die Viel ist heute total schwer. Was glaubst du denn, was könnte dir helfen? Sowas kann man auch theoretisch mit der Gruppe dann gut im Nachhinein besprechen, weil manchmal sagen sie wirklich, boah, in dem Moment möchte ich angesprochen werden, oder wenn jemand sowas merkt, könnte man auch sagen, hast du irgendeinen Skill, dass man halt irgendwie einen Igelball mitzunimmt oder irgendwie, wir haben zum Beispiel auch so Untersetzer quasi unter den Tellern, wo viele Bilder und Motivationssprüche und sowas mit drauf sind, dass sie halt dann vielleicht, dass jemand dann auf den Untersetzer nochmal drauf tippen kann oder mal eine kurze Auszeit, so fragen, möchtest du einmal kurz in den Garten gehen, einmal durchatmen, wieder reinkommen und sowas. Das ist so das Schöne an unserer Arbeit, dass wir halt einfach sehr, sehr individuell arbeiten können und dadurch, dass wir halt die Klientinnen sehr gut kennen. Wenn sie da wohnen, ist man ja wirklich 24/7 mit ihnen halt zusammen und man lernt die Klientinnen halt zu lesen, sie lernen halt eben auch Vertrauen zu geben, dass sie halt sagen können, was brauche ich in dem Moment, was könnte helfen oder was könnte nicht helfen. Ne? Und so geht man halt ins Gespräch oder halt auch, dass man von den anderen Bewohnerinnen halt eben Ratschläge bekommen kann. Bei mir hat geholfen, weiß ich nicht, dass ich, wenn es mir ganz schwer fällt, lege ich meinen Schlüssel auf den Tisch und das ist so mal das Signal, ich brauche gerade mal kurz Hilfe oder ich muss mal einmal kurz mit der Betreuerin ins Büro gehen und muss den Gedankengang aussprechen.
Super cool, ja.
Und genau, so kann halt eben dann interagiert werden. Ne?
Und ich meine, du hast ja auch keine Ahnung, wie oft ihr das macht, also vermutlich ja mindestens einmal die Woche mit jetzt PsychotherapeutInnen, die bei euch arbeiten oder ÄrztInnen, die vielleicht nochmal die Bewohner irgendwie kontrollieren, habt ihr wahrscheinlich so Team-Meetings, oder?
Ja.
Wie macht ihr das? So interdisziplinär?
Direkt, ja. Unser Team besteht aus Sozialarbeiterinnen und Ökotrophologinnen hauptsächlich und wir haben, also extern arbeiten wir mit Psychologinnen und Ärzten und aber auch Körpertherapie und Ergotherapie und tiergestützte Therapie haben wir auch intern zusammen. Wir haben sie nicht direkt mit in der Wohngruppe drin, aus dem Grund, weil sonst eine Psychologin sämtliche Mitbewohnerinnen halt in Therapie hätte. Und das ist schwierig, wenn die halt alle bei derselben Therapeutin sind. Und man weiß halt auch nicht, welche Therapieform die geeignetste ist. Ne? Manche brauchen ja systemische Therapie, manche, bei manchen ist halt das Tiergestützte sehr, sehr wirksam irgendwie, ne? Bei anderen ist es Verhaltenstherapie irgendwie, bei anderen Tiefenpsychologie, die halt irgendwie wirksam ist, ne? Und von daher haben wir die extern. Wir haben natürlich welche, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir dann empfehlen können. Muss aber trotzdem geguckt werden, ob ein Platz eben da frei ist oder nicht. Genauso bei Ärztinnen irgendwie, ne, dass halt da geschaut wird, einfach wo passt es, wo harmonisiert ist, ne, weil es halt einfach sehr, sehr wichtig ist, ne, dass da eine gute Ebene aufgebaut werden kann. Aber finde ich, ist ganz, ganz richtig, ne, dass man sagt, es muss eine psychologische Anbindung und eine ärztliche Einbindung auf jeden Fall gegeben sein. Und wir als Ökotrophologin und halt eben auch die Sozialarbeiter betreuen so ein bisschen den Alltag mit, ne, dass Sozialarbeiterinnen helfen eben auch bei einem Einstieg in die Schule oder ins Studium oder eine Ausbildung oder generell vielleicht erstmal so ein bisschen zu gucken, was sind denn meine Hobbys, so ein bisschen den Alltag, aber halt auch, welchen Behördenkram gibt es zu regeln, welche sozialen Probleme gibt es, so ein bisschen auch zu gucken, vielleicht weiß ich gar nicht genau, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehen kann. Manchmal gibt es auch noch Schwierigkeiten, generell eine Tagesstruktur aufzubauen, irgendwie ne, zu gucken, wie kann ich was machen, wie kann ich mein Zimmer ordentlich halten. Ne? Es gibt so ganz viele unterschiedliche Sachen, wo eben die Sozialarbeiterinnen mit helfen und wir als Ökotrophologin. Verstehe ich meinen Job immer so, dass unsere Aufgabe ist es, so ein bisschen den Psychologinnen den Rücken frei zu halten, weil häufig ist es so, dass Menschen mit Essstörungen wirklich 95% ihrer Gedanken sich irgendwie ums Essen drehen. Habe ich zu viel gegessen? Was kann ich essen? Was darf ich essen? Was gibt es? Oh Gott, was macht das mit mir? Darf ich das jetzt drin behalten? Darf ich es nicht drin behalten? Muss ich es abtrainieren? Muss ich nicht abtrainieren? Und sowas, ne? Und diese Gedanken sind so einnehmend und lassen gar keinen Platz für irgendwelche schönen Gedanken oder irgendwie was anderes, ne? Und die müssen ja irgendwie raus, ne? Das ist so mal dieses Schwierige, dass die irgendwo gelassen werden müssen. Und die Zeit bei einer Psychologin oder beim Psychologen ist eigentlich in Anführungszeichen zu schade, sie damit zu beschwenden, ne? Weil eben diese Gedanken und das Ganze, ich esse nicht oder ich esse zu viel, nur das Symptom der Essstörung halt eigentlich sind. Ne? Es geht bei einer Essstörung nicht ums Essen. Und von daher ist es so, oder verstehe ich meinen Job eben dabei, diese Gedanken so ein bisschen abzuschirmen, dass die einen Ort haben, wo die halt eben besprochen werden kann, wo ich versuchen kann, Ängste zu nehmen, wo ich auch begleiten kann, einfach so ein bisschen Freude am Essen wiederzufinden, eben ne, sowas durch Ablenkung, durch Mittagessen, was schön verläuft irgendwie, ne, dass man andere Erfahrungen eben auch machen kann, ne, dass das Essen auch was Schönes sein kann. Was wir zum Beispiel auch machen ab und an, was immer ein totaler Erfolg ist, dass wir so ein Krimi-Dinner mit der Wohngruppe machen. Ne,
Ist das, wo man im Dunkeln isst?
Nee, das nicht. Sowas in der Art machen wir auch mal zwischendurch. Krimi-Dinner ist, wo man unterschiedliche Rollen bekommt. Das ist so ein bisschen Theater, so ein Schauspiel, ne? Und irgendeiner ist der Mörder und es muss rausgefunden werden, wer der Mörder ist. Und wir sind halt, es ist sehr erstaunlich, ne? Weil bei solchen Situationen merkt man wirklich, der Kopf ist woanders. Der ist abgelenkt und Essen ist Nebensache, ne? Wie es eigentlich auch gut ist, ne? Dass es halt nicht immer der komplette Fokus da drauf ist, sondern ja, es wird ein bisschen nebensächlich, ne? Und es kommt wieder Spaß ans Essen dran, ne? Und es werden andere Verbindungen geknüpft, außer Essen ist mit Zwang oder mit Verboten verbunden. Und das ist halt so das Schöne daran. Genau, und da.
Aber ganz kurz, also ich finde ja da oder höre da wieder raus, dass deine Rolle ja super krass wieder psychologisch ist.
Ja, das definitiv. Da, also.
Wurdest
ja.
du, oder, also ich meine, ich kenne das ja aus unserem Studium, das ist jetzt nicht, bei uns im Studium war es nicht so wahnsinnig viel. Eigentlich hatten wir ja nur Werbepsychologie, wenn ich mich richtig erinnere.
Wir hatten auch irgendwas mit Essstörungen. Irgendwas ist ja, lange her, aber ja.
Okay.
Ja, aber die Sachen, die ich gelernt habe, ist auch mein Gefühl, die habe ich nicht aus dem Studium, sondern schon aus der Praxis. Ne? Ich habe vorher ein Praktika gemacht in dem Bereich und ganz viele Weiterbildungen, die auf Essstörungen eben spezialisiert sind. Und hatte ein Glück, dass ich halt in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, ganz eng mit vielen Psychologinnen zusammengearbeitet habe, die mich da ganz, ganz toll eingearbeitet haben.
Mhm.
Und dann halt, es gibt ganz viele Weiterbildungen, die man machen kann. Da wurde man so ein bisschen rangeführt. Ne? Über Studium tatsächlich wurde wenig gelehrt in die Richtung, da hast du recht.
Ja. Und was würdest du jetzt sagen, was deiner Meinung nach denn so die Hauptgründe von dem, was du jetzt erfahren hast, für die Essstörung sind? So vielseitig sie ja sein können, aber was sind so wirklich die meisten Dinge?
Oft geht es, also was ich eben schon meinte, es ist in der Regel ist es ein Selbstwertproblem. Also so, dass irgendwie man das Gefühl haben möchte, geliebt zu werden, nicht gut genug zu sein. Und häufig kann es halt eben auch, es wäre vielleicht noch was weiteres quasi um Kontrolle und Sicherheit geben, wenn um mich herum alles ins Wanken gerät, Essen ist was ich kontrollieren kann. Das wäre noch was. Eine Sache geht halt auch also um Emotionsregulation. Wenn ich nicht esse, fühle ich nichts. Wenn ich ganz viel esse, fühle ich etwas. Ne, das kann ja auch sein, dass es für sowas halt genutzt wird. Das sind häufig schon so die Hauptsachen. Ich muss gerade mal gucken. Es ist so schwer zu sagen, weil es ist halt wirklich sehr, sehr vielschichtig. Ne? Und man kann es nicht über einen Kamm scheren.
Und es gibt ja meistens nicht nur eben den einen Grund, weil, klar, auch wenn man jetzt ein Trauma in der Kindheit hatte, ist das vielleicht ein Mitgrund, der dann aber mit anderen Faktoren noch mit reinspielt. Also es ist ja nie so ganz einfach zu sehen.
Ja.
Aber ich meine, ihr habt ja auch dann einige Essstörungen, die ihr betreut, also einige Formen, beziehungsweise ja eigentlich dann fast alle. Es gibt ja viele Fachleute, die trennen das tatsächlich noch bewusst. Ich glaube, das ist aber auch eher so noch ein bisschen dieses alte Schema von Therapie von Essstörungen. Und andere sagen, wir können das eigentlich gar nicht trennen, weil irgendwo ist es immer dasselbe. Oder es sind immer dieselben Gründe, ob ich jetzt anorektisch werde oder bulimisch. Also ich kann das nicht so extrem trennen. Ach, in der Familie ist das passiert und das sind aber die Menschen, die haben jetzt eher das. Wie siehst du das? Also vor allem jetzt in eurer Wohngruppe, wenn da so alles an Essstörung auftritt. Wie häufig vermischen die sich ja auch, dass man zum Beispiel mit Anorexie angefangen hat und dann irgendwann Bulimikerin wurde?
Auch das passiert oft, definitiv, dass sowas fortlaufend ist, weil es ist sehr ähnlich. Ne? Von dem, was dahinter steckt, ist es häufig ähnlich, weil so ein bisschen, ich möchte mich über meinen Körper definieren und mein Körper beschreibt mich und ja, es ist oft ne, diese Wunsch, lang zu sein, ne, egal in welcher Form. Das ist häufig ähnlich, aber es äußert sich halt unterschiedlich. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das. Ich stehe gerade ein bisschen am Schlauch.
Also eher in eurer Wohngruppe jetzt zum Beispiel, wie würdest du sagen, unterscheiden sich die magersüchtigen Mädchen? Also gibt es da zum Beispiel jetzt eine Gruppe, die vielleicht, die du einfacher zu betreuen findest, wenn jemand bulimisch ist oder wenn jemand eine Binge-Eating-Störung hat, also eine Esssucht, ohne das Erbrechen oder, also gibt es da so Ähnlichkeiten? Ich kann mir das halt so schwer vorstellen, jetzt in so einer Gruppe von 10 Mädchen.
Ja, häufig also eine Schwierigkeit. Ich habe so ein Herz auf jeden Fall für die, wo die Essstörung nicht sichtbar ist, weil ich ganz häufig Geschichten von ihnen mitbekomme, dass wenn du halt im Normalgewichtbereich bist oder wenn du halt nicht so ganz abgemagert bist, wie es halt eben bei dem Krankheitsbild der Anorexie so ist, wirst du nicht so gesehen. Ne? Und das ist häufig sowohl von Außenstehenden, dass die Familie sagt, ach Mensch, du bist ja wieder, du siehst ja wieder besser aus, ne? Schön, dir geht's ja wieder gut. Und innerlich ist es häufig, boah, ich habe vielleicht zugenommen oder ich habe jetzt nicht die Essstörung, eben, wo man mir das körperlich so doll ansieht. Aber mir geht's halt einfach trotzdem nicht gut. Ne? Es ist absolut nicht alles in Ordnung. Ne? Oder wenn halt eben so ein sowas passiert, dass man eben von einer Anorexie in eine Bulimie kippt und sowas, ne, dass dann alle denken, ach Mensch, jetzt ist ja alles wieder gut. Und die denken, nein, es geht gar nicht, es geht mir gar nicht gut. Und da finde ich häufig auch das, was ich aus Kliniken mitbekomme, dass es so etwas gibt, man kriegt nur eine Mahlzeitenbetreuung, wenn man im Untergewichtsbereich ist, zum Beispiel. Ne? Und,
ja.
Das finde ich manchmal ein bisschen unfair irgendwie, so von der Behandlung her. Von daher, ich kann gar nicht sagen, was ich lieber mache irgendwie, ne? Das ist
ist ja eh immer wild gemixt dann, ne, an deinem Tag. Also ich
genau,
meine, du hast ja nicht nur den Tag mit Magersüchtigen, sondern du hast.
Genau. So, das kommt ja eigentlich auf die Person an, ne? Auf den Charakter, der vor mir sitzt, ne? Und das ist egal, welche Krankheit du hast, du kannst sympathisch sein. Das ist aber sehr schön. Genau, ne, aber das ist mir irgendwie auch wichtig, ne, dass man einfach da so die Krankheiten, Bulimie oder halt auch Binge-Eating so ein bisschen auch hochnimmt und nicht nur eben die krank und zerbrechlich aussehenden Magersüchtigen macht und da das Konzept auf sie ausrichtet, sondern so ein bisschen versucht halt, alle mit reinzunehmen. Ne?
Ja, vor
und,
allem sind die Mager, also die, man muss ja immer sagen, Menschen mit Magersucht, ne, nicht die Magersüchtigen, hast du mir, glaube ich, mal erklärt.
Genau, ne, das ist ein bisschen respektvoller von dem Ausdruck her, genau. Menschen, die an einer Essstörung erkrankt sind oder Menschen, genau, die an einer
Magersucht. Menschen mit Magersucht, genau, dass die ja auch unterrepräsentiert sind eigentlich, ne, also es gibt ja viel mehr Menschen mit Bulimie oder viel mehr Menschen mit Binge-Eating-Disorder.
Die sich melden bei uns nicht. Das ist halt, glaube ich, genau das Ding, weil du siehst denen an und da wird's halt eben auch lebensbedrohlich, ne? Und häufig ist es halt auch da, wo dann schneller eingeschritten wird, weil du siehst ja dann eindeutig, jemanden mit Magersucht erkennst du ja sofort. Jemanden, der an einer Binge-Eating-Erkrankung erkrankt ist oder halt eben an einer Bulimie, siehst du nicht. Und das ist ja das, warum häufig eben diese Personen mehr Hilfe dann bekommen. Und ja, die anderen manchmal ein bisschen untergehen. Von daher in unserer Wohngruppe würde ich auch sagen, dass prozentual es mehr Klientinnen mit Magersucht als mit Bulimie es gibt.
Und jetzt bei einem Mädchen mit Bulimie oder auch Binge-Eating, also bei Bulimie, würdest du dann auch nach der Mahlzeit überprüfen, ob sie direkt auf Toilette geht oder ob sie direkt irgendwelche Sportmaßnahmen macht. Wie läuft das so ab?
Genau, das, was wir generell halt haben, ist genau vor der Mahlzeit das Manifest und nach der Mahlzeit haben wir beim Mittagessen zum Beispiel eine Mittagsaktion, dass halt dann ist generell keiner eben nach oben gehen darf oder halt kurz raus, sondern wir räumen alle gemeinsam auf und dann machen wir was zusammen. Ne? Das kann mal ein Spiel sein, das kann aber auch mal sein, wir setzen uns vor den Fernseher, das kann aber auch mal ein Achtsamkeitsspaziergang sein. Immer, dass so ein bisschen nach der Mahlzeit eine Zeit halt eben noch begleitet wird. Ne? Natürlich passiert es auch irgendwie mal, dass sich jemand rausschleicht und sowas. Da arbeiten wir halt eben engmaschig auf Vertrauensebene. Wir haben regelmäßige Therapiesitzungen mit den Bewohnerinnen und da wird halt sowas angesprochen, ne? Weil es kommt raus, du lebst auf engen Raum miteinander, ne? Und irgendwie kommt es raus, definitiv, und dann wird es halt angesprochen, ne? Und Mensch, ne, ich habe das Gefühl, du bist gerade nach oben gegangen, was hast du denn da gemacht? Möchtest du drüber sprechen? Und die Klientinnen, die zu uns kommen, es ist schon eine Prämisse, dass sie halt eben eigenmotiviert sind. Weil es hilft nichts, wenn du nicht aus Eigenmotivationsgründen in eine Wohngruppe gehst, also wenn dieser Zwang mit dahinter ist, du musst das jetzt machen, nicht weil du das machen möchtest, sondern weil deine Eltern das wollen oder sowas, ist es nicht wirksam. Ne? Und da kann man eben auch zu arbeiten, ne? Dass man so ein bisschen guckt, wo sind deine eigenen Gründe. Aber eben mit dieser Eigenmotivation kann man eben auch arbeiten, wenn symptomatisches Verhalten da ist, dass man eben dann spricht, hey, was war los, worum ging es eigentlich, weil sowas passiert, nicht? Wir können nicht erwarten, dass jemand mit einer Essstörung bei uns einzieht und nie wieder essgestörtes Verhalten zeigt. Ne? Das wäre wunderbar, das wäre total schön, aber das ist halt völlig surreal irgendwie. Ne?
Ja, so. Vor allem, wenn ihr ihn irgendwann in die freie Welt wieder entlasst und da natürlich die ganzen kleinen Probleme wieder auftreten. Also da dann die Stärke zu haben, nicht in diesem geschützten Raum, das ist schon, glaube ich, die Hammeraufgabe.
Ja, ne, und im Endeffekt ist es ja gut, weil damit kann man arbeiten. Das sind ja immer so die Signale, irgendwas war nicht in Ordnung. Ne? Und dann spricht man halt darum, was war los beim Essen? Ne? Ist irgendwie, weiß nicht, waren irgendwelche Gedanken da? Wurde irgendwas gesagt? Gab es irgendwas, ne, dass das triggernd war oder sowas? Ne? Dass man halt eben genau da mit diesen Situationen halt eben arbeiten kann. Und dann natürlich aber auch schützend, was kannst du machen? Das ist immer das Wichtigste, nicht wir, sondern was kannst du machen, dass es beim nächsten Mal nicht passiert. Ne? Dass man sich im besten Fall vielleicht meldet, boah, ich habe totalen Druck gerade nach oben zu gehen, ich möchte irgendwie das Essen wieder wegmachen, dass man sich dann im besten Fall meldet bei den Mitarbeiterinnen irgendwie, ne, und sagt, boah, ich muss entweder mal kurz Energie rauslassen oder ich muss drüber sprechen oder sowas, ne. Wir haben das auch, dass wir sonst manchmal einzeln mit den Personen nach dem Essen kurz einmal reflektieren, wo stehst du gerade auf so einer Skala einsortieren, ne, wie hoch ist dein Brechdruck zum Beispiel auf einer Skala von 0 bis 10 irgendwie, ne, und dass man halt eben dann, wenn es schon bei einer 7 oder bei einer 8 ist, sagen, okay, alles klar, dann hier, weiß nicht, einmal kurz ins Kissen schreien oder welches Skill auch immer irgendwie wirksam ist, ne, dass man halt dann individuell gucken kann, wie kann man damit arbeiten, ne, aber das, ja, benötigt eben ganz, ganz viel Eigenmotivation, das zu machen, weil es ist super schwierig halt, wenn dieser Drang da ist, wenn einmal dieses Monster der Essstörung, das Rad angeworfen hat und da eben einen Stopp reinzukriegen, ist halt wirklich die Königsdisziplin. Und es funktioniert halt einfach manchmal nicht und es ist auch okay. Ne? Und das finde ich halt auch wichtig zu signalisieren, niemand ist perfekt. Das ist so der Spruch unserer Einrichtung auch, besser wunderbar als perfekt irgendwie. Ne? Und wichtig ist, auf dem Weg zu sein, daran zu arbeiten, darüber zu sprechen, finde ich ganz wichtig, ne? Einfach eine vertrauensvolle Ebene zu haben. Und es ist halt eben kein Sprint, sondern ein Marathon. Ne? Die Bewohnerinnen sind häufig langjährig bei uns. Mhm. Und Step by Step irgendwie gehört es dabei, da rauszukommen. Ne?
Mhm. Ich meine, 10 Mädchen jetzt in der Gruppe ist natürlich echt nicht viel. Es wollen ja wahrscheinlich oder es gibt eigentlich Bedarf für, keine Ahnung, wie viel mehr. Du hast jetzt gesagt, Eigenmotivation ist halt so ein Grund, bei euch aufgenommen zu werden. Was noch? Also ich glaube, die Plätze sind ja wahrscheinlich dann schon ein Jahr vorher komplett vergeben, oder? Wenn die vor allem auch mehrere Jahre teilweise bleiben.
Mhm. Warte, ich muss mir mal kurz meine Nase putzen. Der dreht sich mit dem gar nicht mehr. Genau. Also, wir sind.
Du kannst auch trinken zwischendurch übrigens. Ne? Du kannst auch trinken.
Ich glaube, das hab ich schon zwischendurch.
Ich habe mir nichts zu trinken aufgestellt. Du
kannst ja auch was holen.
Alles gut.
Wir sind eine Jugendhilfeeinrichtung. Das heißt, quasi unser Auftraggeber ist das Jugendamt. Da werden halt nach SGB XII, das ist halt das Sozialgesetzbuch quasi, die Jugendlichen bei uns aufgenommen. Das heißt, am Anfang kommen sie halt mit einer Sozialarbeiterin oder einem Sozialarbeiter vom Jugendamt zu uns und gucken sich die Einrichtung an. Und da wird halt geschaut, ob das halt ein möglicher Ort für die Genesung halt eben sein könnte. Dann finden auch regelmäßig Hilfeplangespräche statt, eben gemeinsam mit dem Jugendamt, wo geschaut wird, ist die Hilfemaßnahme noch die geeignete oder ist es so, dass mittlerweile eben ein neuer Punkt ansteht, dass, also bei uns, es gibt eben, ich arbeite in einer Hauptwohngruppe, aber es gibt halt eben auch noch Außen-WGs, die halt nicht mehr so engmaschig betreut werden, die ja trotzdem noch rund um die Uhr einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin haben. Mhm. Aber eben bei uns ist es so, dass halt wirklich ein Nachtdienst halt immer vor Ort ist. Und da ist es halt eher so, die haben eine eigene Wohngruppe und quasi mal zu mal alleine, mal aber auch zu dritt irgendwie, ne, kochen eigenständig und das Ganze läuft so ein bisschen mehr in Eigenverantwortung. Und zum Beispiel wird halt dann in den Hilfeplangesprächen auch gemacht, ist es der Zeitpunkt für den nächsten Step, dass es quasi dahin, also dass quasi in so eine Außenwohngruppe gezogen werden kann, oder halt eben auch komplett aus der Maßnahme rausgenommen werden. Oder halt auch, ist vielleicht die Einrichtung nicht die richtige und es ist eine andere richtig. Oder muss es zwischendurch nochmal in die Klinik gehen oder ganz viele andere Szenarien, die halt möglich sein können. Ne? Das ist erstmal immer so der erste Step, dass man sich eben beim Jugendamt meldet. An sich Aufnahmekriterien bei uns ist halt eben ab einem Alter von 14. Dann ist es so, bevor sie zu uns gehen, ist es häufig, dass sie erst einmal in eine Klinik, einmal in die Klinik gehen, um
wahrscheinlich auch Gewicht aufzubauen, jetzt bei anorektischen, oder?
Ja, genau, ne? Das ist halt, wir haben sagen so als Aufnahmegrenze, sollte man ein BMI von 17,5 haben. Das ist so die Anorexie-Grenze, die halt da ist, ne? Das ist die Grenze, ab der langfristig keine körperlichen Schäden halt entstehen können. Das wäre was halt auf jeden Fall gut ist, ne? Aber viele Sachen werden dann nochmal individuell abgesprochen, halt auch und im Bulimischen halt eben auch, ne? Dass so ein bisschen aus dem dunkelsten Tief einmal schon mal rausgeholfen werden kann, weil eben wir auf Eigenmotivation arbeiten und wenn man noch im ganz, ganz Dunklen steckt, kann eine Klinik noch mal engmaschiger und kontrollierender arbeiten, als wir das können und wollen. Das ist ja auch wichtig irgendwie mit dabei.
Ja, und vielleicht auch, dass man, ich stelle mir das jetzt so vor, das war nämlich auch noch eine Frage an dich, wenn ich noch in dem tiefsten Tief bin, dann reiße ich ja vielleicht die anderen 9 Mädels, die da auch leben, total mit runter. Ja. Weil das stelle ich mir auch noch echt schwierig vor, wenn, ich nenne es jetzt mal, wenn Gleichgesinnte, also Mädchen mit Essstörungen zusammen sind, dann ist das natürlich ein Gewinn, aber es ist ja auch irgendwo eine Gefahr, dass sie sich damit wieder anstecken, sage ich jetzt mal einfach platt gesagt.
Total. Genau, ne? Es kommt wirklich immer darauf an, wie ist das momentane Klima, ne? Es gibt aber mittlerweile schon viele Gruppendynamiken halt Dynamiken mitbekommen. Und es gab sehr, sehr schöne Gruppendynamiken, wo so ein bisschen, sagt man so, die Leitwölfin sehr gesundheitsorientiert war. Und das kann die ganze Gruppe nach vorne bringen irgendwie, ne? Wenn es eher so darum geht, wer schafft schon mehr Hürden irgendwie zu nehmen und sowas, ne? Wer orientiert sich vielleicht auch ein bisschen nach außen und sowas, ne? Aber die gleiche Dynamik kann es halt auch nach unten gehen, ne? Wenn es so ein bisschen darum geht, dass ein Machtkampf entsteht, wer zeigt am meisten Symptomatik? Gerade im jungen Alter halt definitiv Thema, dann wird es halt schwierig, sich zu unterstützen. Aber auch da ist halt das Wichtigste, ist ansprechen, das mit den mit der Gruppe thematisieren. Wir haben dafür, es gibt halt Abendrunden, die halt täglich stattfinden und eine Abendrunde ist so ein bisschen eine Selbsthilfegruppe, die Bewohnerin aus so einer Situation, ist das mal entstanden, für sich haben, dass sie immer mal wieder drüber sprechen, wie geht's uns, wo stehen wir gerade, so ein bisschen auch ohne
direkt eine Psychologin dabei. Ach
genau,
so,
ne?
Keiner von euch ist mit dabei.
Am Anfang leiten wir das manchmal so ein bisschen an und sowas, ne? Aber dann läuft es irgendwie, dass die selber auch manchmal besser drüber sprechen können, wenn wir halt nicht mit dabei sind, dass sie so ein bisschen sagen, was ist denn gerade da und welche Themen sind gerade da und dass dann halt eben auch konkret angesprochen werden kann, so hey, zeigst da immer ganz, ganz viel Symptomatik, das ist schwierig für mich und sowas, ne? Dass halt die Bewohnerinnen gegenseitig drüber sprechen können, was ist denn da los irgendwie, ne? Und ich glaube, Kommunikation ist halt wirklich so das A und O, ne? Dass halt, wenn irgendwie was auffällig ist oder sowas, dass man einfach drüber spricht.
Ja, und das haben ja ganz viele, jetzt ohne alle über einen Kamm zu scheren, aber ganz viele in ihrer Herkunftsfamilien überhaupt gar nicht gelernt.
Mhm.
Oder? Wie siehst du das? Diese Kommunikation und auch wirklich über das, ja, über alles an sich, also über die Gefühle,
ja,
über die eigene Welt, über...
Ja, es ist ja auch schwierig, ne? Es ist ja auch super schwierig, ne? Weil manchmal weiß man ja selber auch gar nicht, was ist denn gerade los mit mir irgendwie, ne? Das kennt man ja von sich selber auch. Ja, irgendwie ist da was und irgendwie bin ich ganz unruhig, aber ich weiß es auch gar nicht, was es ist, ne? Und da so hinterzukommen und sich zu trauen und ja, negative Gedanken und Makel an sich selber einzugestehen und ja, Ecken, die einfach nicht so schön sind, darüber zu sprechen. A, muss man es erstmal realisieren und sich dann noch trauen, darüber zu sprechen, ne? Das ist halt schon, ja, wirklich eine Königsdisziplin, irgendwie da hinzukommen. Ja.
Und Tanja, wie grenzt du dich denn überhaupt ab von deinen KlientInnen?
Ich finde es immer, also was mir ganz, ganz doll hilft, ist einfach zu sagen, ja, sie sind in der Hilfe. Sie bekommen Hilfe und das ist das, was ich für mich auch sehr hilfreich finde, dass ich einfach weiß, okay, sie sind gut aufgehoben irgendwie, ne? Denen wird geholfen und es ist zwar ganz, ganz schlimm irgendwie, auch viele Geschichten sind sehr schlimm, aber sie sind in einer sehr, sehr guten Lage, weil sie sind in einem Hilfekonstrukt drin, ne? Und es könnte deutlich schlimmer sein, dass sie einfach noch alleine zu Hause oder ja eben ganz ohne Hilfe dastehen würden und da ist jemand, ja, der hilft, das finde ich ganz gut und ansonsten ja, ist drüber sprechen, auch für uns. Wir haben halt im Team Intervision mit den Kolleginnen spricht man halt eben auch drüber, ne? Das ist genau wieder, sind wir an der gleichen Stelle in der Kommunikation, ne? Und natürlich lassen einen viele Sachen nicht kalt irgendwie, ne? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und gut und gehört dazu, menschlich dabei zu bleiben, dass man auch immer wieder an manchen Stellen einfach erschüttert ist so ein bisschen und auch ich, ja, wir als Team sprechen darüber, haben halt eben auch eine externe Intervisorin, wo es halt wirklich einfach um unsere Gefühle mit dabei geht.
Das finde ich nämlich auch so wichtig. Ich meine, ich kenne das nur, dass ich dann vielleicht jemanden alle 2 Wochen oder mal alle 3 Wochen sehe und das zwar auch über einen längeren Zeitraum und ja, da gehen mir halt auch einige einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und sich da dann trotzdem irgendwie wieder zu distanzieren und zu sagen, genau wie du sagst, ne, ich helfe und ich helfe da, wo ich kann, aber irgendwo ist dann auch Schluss.
Ja, es war, also vorher habe ich in der Klinik ja gearbeitet und da hat man noch mehr dieses Gefühl gehabt, weil man oft mitbekommen hat, wie oft die gleichen Personen auch wieder in die Klinik gekommen sind. Dann waren sie ein halbes Jahr zu Hause, dann waren sie wieder da, ne, und sie sind entlassen worden und du hast gedacht, ach Mensch, ja jetzt. Und sie kommen wieder und sind noch tiefer, als sie beim letzten Mal gekommen sind. Ne? Und das ist ganz traurig und ganz, ganz bitter zu sehen, weil man sieht einfach, was für eine Macht diese Erkrankung hat und was das mit Menschen anrichten kann. Und ja, gleichzeitig weiß man dann irgendwie rational, man kann nicht alle Menschen von dieser Krankheit irgendwie erlösen. So ist gibt nichts umsonst halt ganz, ganz viele, also eine ganz hohe Todesrate einfach bei der Anorexie. Und es ist ganz schlimm. Und ich habe bei jedem meiner Klientinnen immer wirklich, wirklich das Gefühl und die Hoffnung, man kann es schaffen, definitiv. Jeder kann irgendwie da rauskommen und kann, und wenn es nicht rauskommen ist, geht es darum, einen Weg mit der Erkrankung zu finden. Auch das ist ja so eine Sache, ich finde, was ein Genesungsprozess ist, kann ganz, ganz individuell gestalten werden und was gesund ist, ist nochmal ein ganzes Thema für sich, was man überhaupt gesund nennen kann und ob es das überhaupt gibt. Ja, aber dass man sich einfach auch bewusst werden muss, es werden nicht alle schaffen. Das ist, klingt so paradox, ne? Ich glaube bei jedem meiner Klienten daran, weil ich auch schon wirklich ganz, ganz doll erkrankte Menschen erlebt habe, die ein Leben für sich gefunden haben, mit dem sie zufrieden sind. Ne? Und habe da ganz, ganz Hoffnung von. Ich glaube, wenn ich mit dieser Hoffnung in meine Arbeit nicht reingehe und jedem Menschen glaubhaft entgegensitze und sage, ey, ich glaube, du kannst was ändern.
Dann musst du es nicht machen.
Finde ich, Ja, genau. Mhm. Und das ist ganz wichtig, ne? Weil ich glaube, wenn jemand vor dir sitzt und sagt, ja, nee, das wird nichts, dann bin ich die falsche Person, um zu beraten, definitiv, ja, ne? Weil es diese Hoffnung und dieser Glaube an jeden und der halt wirklich ernst gemeint ist, es ist essentiell notwendig, finde ich, in unserem Beruf, das mitzugeben. Und trotzdem klappt es nicht bei jedem.
Ja, aber da wären wir auch wieder an einem guten Punkt, was ich nämlich auch fragen wollte. Dann sind die jetzt bei euch so super behütet und kriegen irgendwie das Allround-Programm und gehen guter Hoffnung da raus irgendwann und sind dann im Leben und haben vielleicht nicht direkt eine neue Anbindung. Oder vielleicht eine neue Psychologin oder einen neuen Psychologen, den sie, keine Ahnung, alle 2 Wochen mal für eine Stunde sehen und merken dann so langsam, ich glaube, ich falle hier in meine alten Muster zurück. Was würdest du oder was ratet ihr wahrscheinlich auch jeder oder jedem, der euch verlässt?
Ja, sie verlassen uns ja nicht direkt quasi. Die Idee hinter Lebensimpulse ist, dass wir quasi ein dreistufiges Modell haben. Das geht über den Einstieg. Einstieg sind halt eben die Hauptwohngruppen über eine Vertiefung und eine Verselbstständigung. Ja, und die Vertiefung sind dann die Außenwohngruppen und die Verselbstständigung ist halt dann quasi das ambulante Zentrum, wo nochmal eine Anbindung stattfindet. Ne? Das heißt, nach und nach findet so eine Loslösung statt. Das ist halt nicht von diesem extrem...
So wie in der Klinik, ne? Da sind wir, ja.
Genau, sondern es wird versucht, eben so ein bisschen ein langsames Ausschleichen der Hilfemaßnahme halt eben mit zu begleiten. Damit genau sowas nicht passiert. Mhm. Und natürlich gibt es Rückschritte. Natürlich gibt es Menschen, die in der Vertiefung schon auch waren und dann wieder zurück ins Haupthaus ziehen oder dass wir auch manchmal so Übergangsphasen halt haben und merken, okay, ne, es klappt doch noch nicht sowas, ne? Das gehört einfach dazu. Mhm. Oder halt eben auch, die in der Verselbstständigung sind und auch wieder doch ein Stück wieder zurückgehen müssen. Mhm. Ne? Und das, was ich raten würde, es gehört dazu. Ne? Es geht nicht geradlinig und du bist nicht auf alle Zeit der Welt dann quasi glücklich und zufrieden, sondern es wird immer wieder Rückschritte geben und das, was man machen kann, ist sich dann entweder dran zu erinnern, die alten Sachen, die man sich vielleicht mal aufgeschrieben hat, wieder rausholen, nochmal durchlesen, sowas, ne? Oder halt eben wieder melden und eine neue Hilfe nochmal holen und sowas, ne? Und Phasen, in denen es kritisch ist, wird es immer wieder geben, aber genau, das Wichtige ist, sich halt eben dran zu erinnern, was man gelernt hat und darauf nochmal zurückzugreifen, einfach, ne, was da war, was damals geholfen hat.
Ja, ich hatte diese Woche Mädchen, kann ich nicht mehr sagen, Frau hier, die meinte, ja, ich weiß das ja alles. Das ist so schwer. Ich weiß das alles und dieses Umsetzen fällt mir so, so schwer. Und das ist ja eigentlich auch, ne, das Wissen ist da und natürlich, die lernen ja auch schon alles über ihre Erkrankung und meistens sind sie ja da besser drin als viele andere. Aber halt dieses Umsetzen.
Ich würde es manchmal, wir haben halt eben unsere Klientinnen und Bewohnerinnen gehen ja in ganz unterschiedliche Berufsfelder nachher und manche eben interessieren sich eben auch für die Psychologie und dann kriegt man das mit, ne, dass sie im Praktikum oder in der Ausbildung oder sonst irgendwas dann selber auch mal Gruppen leiten, so verhaltenstherapeutische Gruppen und sowas und denkst du, ja, ich glaube, dass du das richtig, richtig gut kannst, ne, weil die halt das Ganze sehr, sehr häufig auch miterlebt haben und das verinnerlicht haben und sowas, ne, und trotzdem, ja, es immer nicht schaffen, es anzuwenden, ne, das muss man halt auch gucken, was passt und was passt nicht und ja, das Wissen darüber zu haben, wie man sich vernünftig ernährt, ist das eine, das umzusetzen ist was ganz, ganz anderes, weil einfach Gefühle so etwas Starkes sind, ne, und wenn dann, also ich finde, man kann das ganz gut mit so einer Drogensucht vergleichen. Das finde ich ist so das Beste, ne? Wenn jemand halt wirklich heroinabhängig ist, kann man mir nicht erzählen, dass die Person nicht weiß, dass Heroin nicht das beste Mittel ist und dass es nicht so gut ist, das zu nehmen und nicht so gesundheitsfördernd. Und trotzdem, wenn man da sitzt und diesen Drang hat, quasi zu konsumieren und dann einfach zu sagen, nee, ich mach das jetzt nicht, weil ich weiß, das ist nicht gesund. Mhm. Irgendwie, ne? Ja, das auszuhalten ist halt saumäßig schwierig, ne? Und die Sache ist, man muss es ja nicht nur einmal aushalten, ne? Man hat dann vielleicht mal einmal gesagt, nein, ich habe jetzt keinen Essanfall, dann kommt in 10 Minuten die nächste Situation und du musst wieder Nein sagen und du musst wieder Nein sagen, ne, weil die Gedanken immer wieder kommen. Und das ist einfach so ein Akt und so schwierig, dem standzuhalten, dass ich verstehen kann, dass die Umsetzung einfach hart ist.
Ja. Und den Menschen dann trotzdem so Hoffnung zu geben und zu sagen, du schaffst das. Und es ist halt wirklich, wie du eben gesagt hast, ist kein super einfacher Weg. Der verläuft nicht immer linear, der ist halt so wellenförmig. Oder ich habe auch immer so ein cooles Beispiel mit einer Leiter, dass wenn man merkt, irgendwas ist hier gerade nicht normal mit meinem Essverhalten, dass man unten an der Leiter sitzt. Und dann, wie bei einer Drogensucht, ne, man erkennt, oh, ich brauche Hilfe, irgendwas ist nicht normal. Und man will eigentlich direkt nach oben auf die Leiter klettern. Mhm. Und dass diese ganzen Zwischenschritte eigentlich das Wichtigste sind, weil man da ja erstmal sich selbst kennenlernt, sein Verhalten kennenlernt, alles irgendwie reflektiert. Dementsprechend geht's halt nicht direkt nach oben, sondern man braucht diese Erfahrung.
Ja, voll. Ja, weil es halt auch einfach, ne, es ist so einfach. Ich konsumiere dann wieder Heroin und dann geht's mir gut für den Moment.
Ja.
Das ist halt immer... die Symptomatik ist ja das, wo es mir kurzfristig mit gut geht. Mhm. Langfristig nicht, aber kurzfristig ist es so wirksam. Mhm. Und das ist so das Gemeine, ne? Und alle anderen Methoden geben dir nicht denselben Kick, wie dir einen Essanfall gibt oder wie dir das Hunger gibt. Es wird nicht gleich gut sein. Und genau.
Ja.
Trotzdem langfristig wird es dir einfach viel, viel besser gehen, wenn du andere Möglichkeiten findest, ne?
Genau.
Coping-Strategien, genau.
Genau, wollte ich gerade sagen, Coping-Strategie.
Genau. Es ist echt eine ganz, ganz beschissene Krankheit.
Aber vielleicht zum Abschluss nochmal so ein bisschen, was würdest du sagen, was findest du das Schönste an deinem Beruf? Was macht dir total viel Spaß?
Das, was mir Spaß macht, ist halt, ja, sind die Personen. So, ich arbeite, also meine Klientinnen, die ich betreue, sind alles ganz, ganz tolle Menschen und ganz, ganz liebevolle, gute, tolle Menschen irgendwie, ne? Und jeder schafft Erfolge irgendwie, ne? Und wenn sie noch so klein sind, ne? Aber es gibt immer wieder auch Erfolge, die da sind. Natürlich ist das Schönste irgendwie, ne? Was einem was gibt. Und ich verstehe meinen Job auch so ein bisschen darin, Freude am Essen wieder zurückzubringen, ne? Und das ist ja auch was man dann quasi mit verkörpern muss, ne? Und
sag nochmal da bitte ein paar Beispiele. Wie kann man denn wieder Freude und Lust am Essen empfinden? Was gibst du da so für Impulse?
Das Wichtigste finde ich halt, das Erleben irgendwie ist gemeinsam halt zu machen, ne? Dass man schöne Essenssituationen hat, schöne Gespräche irgendwie hat, beim Essenstisch lacht und sowas, ne? Und Sachen gemeinsam, also Lehrküchen und sowas können halt auch total Spaß machen irgendwie, ne? Wenn man halt eben guckt und sich gut versteht und vielleicht Musik anmacht und sowas, ne? Und so das Ganze halt schön gestaltet. Ich habe auch eine Gruppe betreut, die mir total viel Spaß gemacht hat. Das war halt so ein bisschen die Fortgeschrittenen. Die Gruppe hieß Intuitives Essen. Mhm. Und da haben wir halt verschiedene Übungen gemacht. Ne? Das war eine richtig, richtig tolle Gruppe. Die waren halt auch alle höchst motiviert und haben sich gegenseitig so toll unterstützt und haben halt alle Ideen eingebracht, was man eben machen kann. Zum Beispiel sind wir halt zum All-You-Can-Eat-Dinner gegangen oder so All-You-Can-Eat Frühstück oder Flammkuchen oder Sushi oder sowas, ne? Und haben halt da geübt, quasi, wie geht sowas, ne? Das sind ja schon auch schwierige Aufgaben. Mhm. Oder haben unterschiedliche Hunger- und Sättigungsübungen gemacht. Da haben wir nämlich das mit dem Augen verbinden. Die haben alle Teilnehmerinnen die Augen verbunden bekommen und haben eine Schüssel mit, ich glaube, Risotto hatte ich gemacht, bekommen und die war halt sehr stark gefüllt, also so ein quasi definitiv zu große Menge, dass es schaffbar wäre, und hatten halt vorher so ein bisschen skaliert, wie kann man Hunger und Sättigung beschreiben, irgendwie in Prozent, sowas, ne, dass wir so ein bisschen eine gemeinsame Sprache gefunden haben, und dann haben sie halt mit verbundenen Augen gegessen und haben halt geguckt, wann spüre ich überhaupt Sättigung irgendwie, ne, und welche unterschiedlichen Punkte finde ich, wann. Die Übung kann man halt auch andersrum machen, dass man halt ganz kleine Mengen immer bekommt, dass man halt immer nur so 2-3 Gabelmengen reinbekommt, dann nach einmal kurz aufschreibt, wie sieht's gerade aus und so ein bisschen den Prozess verfolgt, wie, was ändert sich, also wie fühlt sich dieses Gefühl an im Bauch, was ändert sich daran, ne? Und das sind so, weiß nicht, mit Übungen, was mir total Spaß macht, dass man irgendwie kreativ auch sich überlegen kann, wie kommt man von dieser kognitiven Kontrolle weg, dass ich halt eine Portion sehe und schon direkt weiß, okay, das esse ich und dann davon muss ich satt werden, hin zu dem, wie komme ich zum intuitiven Essen irgendwie, wie kann ich so ein bisschen mehr auf meinen Bauch hören und nicht auf meinen Kopf und meine Augen irgendwie. Das sind so Sachen, wo ich halt einfach gerne, also ich mag es gerne, kreativ mir Übungen oder Arbeitsblätter zu entwickeln. Das habe ich schon immer gerne total gemacht.
Gute Ideen.
Ja, und dann halt eben, ja, natürlich irgendwie auch das Feedback der Klientin zu bekommen, die Dankbarkeit zu bekommen. Es sind sehr, sehr viele, die total dankbar sind für die Hilfe. Natürlich nicht immer. Es ist halt auch so interessant, manchmal so die Phasen mitzuerleben. Ne? Ich wurde beschimpft und mit Essen beworfen und alles Mögliche. Und im Nachhinein wird zu mir gegangen und gesagt, danke, dass du streng warst und es mit mir ausgestalten hast. Ne? Das ist ja so, diese Phasen gibt es ja auch irgendwie, ne? Und die
Hut ab.
Ja, da durchzugehen. Ne? Und es ist irgendwie, ja, macht es halt einfach Spaß, weil es ist echt und authentisch, ne? Und es ist total super. Also es klingt so doof, ne? Aber wenn jemand mal ein Glas auf den Boden nimmt und es zerdeppert, wie schön es ist, dass man seine Emotionen nach außen rauslässt und nicht gegen sich. Ja. Ne? Wenn jemand das schon mal kann, ist ja klasse. In dem Moment ist es natürlich eine Schocksituation. aber ich wurde noch nie ernsthaft verletzt, von daher.
Wenn du mit Essen auf dich geworfen wird und das Glas auf dem Boden, ist ja alles okay.
Ja, das ist in Ordnung. Ne? Aber es ist halt einfach, es ist super, ne? Weil ja, wenn man sowas schon schafft, nach außen zu nehmen und man nachher gemeinsam drüber lachen kann, und das können wir in der Regel, ja, und sich vielleicht auch die eine oder andere Entschuldigung da mal rauskommt, ist das ja alles in Ordnung.
Ja, und auch das, ne, dann zu merken, ich habe einen Fehler gemacht und ich entschuldige mich jetzt für mein Verhalten.
Voll, genau, ne, das gehört ja auch dazu, ne, genauso wie ich Fehler mache und mich dann im Nachhinein entschuldige, weil ich, weiß nicht, was Blödes gesagt habe, ne. Ja, und es ist halt super abwechslungsreich, ne, weil eben alles unterschiedlich ist und weil es halt auch immer wieder schwierig ist, und zu überlegen, wie kann man halt eben die Person bestmöglich unterstützen, beziehungsweise ist ja eigentlich immer die Frage nicht, wie kann man unterstützen, dass die Personen sich selber helfen können, ne, dass man nicht die ganze Arbeit übernimmt, sondern halt die Person zum Arbeiten hin motivieren kann. Das ist ganz schön herausfordernd. Aber macht Spaß, ne? Und besonders, ne, wenn man einfach ein sehr, sehr tolles Team hat, was ich zum Glück habe irgendwie, ne, dann macht das noch mehr Spaß. Und wenn man, und das habe ich auch im Rahmen vom Lebensimpulse, definitiv ganz, ganz viel Handlungsfreiraum und Handlungsspektrum habe, Sachen auszuprobieren, auch ja, Sachen, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher sind, mal auszuprobieren und da zu gucken, wie funktioniert das irgendwie, ne? Und halt eben, ja, meine eigenen Erfahrungen sammeln kann und, ja, Fehler machen darf, definitiv, ne? Aber halt meine Chefin, ja, da ganz, ganz viel Handlungsfreiraum, natürlich immer mit einem professionellen Rahmen, wo halt geschaut wird, was ist wirksam und was nicht. ja. Aber uns da ganz, ganz viel Freiraum und ganz viel ausprobieren und das total unterstützt. Und das ist sehr schön.
Ich finde es immer so cool, von Leuten zu hören, wie sehr sie ihren Job auch lieben.
Ja.
Weil ganz häufig hört man ja immer nur so, oh, mein Job nervt oder keine Ahnung, Leute, die ihren Job so gar nicht gerne mögen. Und dann immer mit so Leuten zu sprechen, wie mit dir zum Beispiel. Und ich liebe meinen Job ja auch total. Ja. Und der gibt einem so viel. Und das höre ich bei dir auch sehr, sehr gut raus.
Ja, definitiv. An der Stelle vielleicht auch ein bisschen Werbung in eigener Sache, weil ich weiß,
ja, gerne.
Es gibt so, also mittlerweile ist Lebensimpulse so groß und es gibt ja so viele Bereiche und ja, wir suchen auf jeden Fall immer noch Personal und Leute, die Lust haben, besonders halt auch, ne, vielleicht hört uns die eine oder andere Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter auch mal zu, ne, wenn ihr Bock habt, Teil des Ganzen zu werden. Wir wachsen so schnell und es gibt ja leider so viele Betroffene. Und von daher, genau, wenn jemand Interesse hat, kann er sich gerne.
Meldet euch bei Tanja. Ja.
Nicht bei mir, vielleicht bei Ritva Halvers lieber. Das ist meine Chefin, meldet sich lieber da, aber genau. Uns gibt es. Ja.
Und vielleicht allerletzte Frage, weil es mich auch noch interessiert. Du hast ja eben von Prävention gesprochen.
Ja.
Dass ihr da auch ein bisschen was macht. Du hast jetzt gerade ein Baby bekommen. Also,
ja.
Baby ist schon ein paar Monate alt, aber nochmal herzlichen Glückwunsch. Was würdest du jetzt bei deinem Baby als Erfahrene sagen? Was sind so Dinge, die du zur Prävention auf jeden Fall einsetzen könntest, damit keine Essstörung oder essgestörtes Verhalten? Ich meine, ne, es ist, das eine ist natürlich tiefer als das andere, aber auch essgestörtes Verhalten ist natürlich doof. Mhm. Was kann man da machen?
Ich glaube, zum einen ganz, ganz viel Druck rausnehmen. Irgendwie, ich bin eine sehr große Verfechterin des intuitiven Essens und meine Tochter kann intuitiv essen und dass man halt eben nicht Sachen in sie reinzwängt, sondern wenn sie Hunger hat, wird sie sich die Sachen schon auch nehmen und den, dass man versucht, selber sowohl dem Körper gegenüber wertfrei zu agieren, dass man sich sagt, oh Mensch, hier sind noch Speckröllchen und das von vornherein irgendwie, ne, dass man direkt im Babyalter nicht auch sagt, oh Mensch, der ganze Babyspeck oder sowas, ne, sondern einfach neutral daran zu gehen, ne? Meine Tochter ist so, wie sie ist und ihr Körper ist so, wie sie ist und sie isst das, was sie isst und nicht in dieses, oh Gott, und wenn du aufgegessen hast, dann gibt's noch das Gute, dann gibt's noch, weiß nicht, einen Obstbrei zum Nachtisch oder sowas, ne, sondern so ein bisschen einfach neutraler daran zu geben. Es gibt unterschiedliche Geschmäcker und alle sind gut. Und es gibt unterschiedliche Körper und alle sind gut. Und ich glaube, das Ganze einfach neutraler ranzusehen, neutral und wertfrei versuchen, da ranzugehen. Ne? Aber genau, das. Ich bin mal gespannt. Das ist ja meine erste Tochter und natürlich kommen irgendwie Sorgen auf, weil man einfach viel Leid ersehen hat und ich mir für meine Tochter wünsche, dass sie die Sachen nicht mal mitmachen muss und ich das in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig finde, weil ich gerade Social Media so ein druckmachendes Medium, als ein druckmachendes Medium nehme, dass ich immer noch Hoffnung habe, dass wir vielleicht es Australien nachmachen und auch irgendwann das ab 16 erst mal machen, weil das ist einfach so schwierig. Da wirklich einen guten Umgang mit zu kriegen und sich davon nicht mitreißen lassen, gerade eben in dieser Anfangszeit, ne, wenn man 12, 13 wird und so unsicher in seiner Persönlichkeit noch ist. Und da kann das einfach ganz, ganz viel Mist anstellen und ganz viele Gedanken hervorrufen, weil es, man sagt ja so, dass jede Person oder jedes Mädel quasi im Übergang von der Kindheit zur Adoleszenz einmal so eine Phase durchmacht, wo essgestörte Muster auf jeden Fall da sind, einfach weil es darum geht, es kommen ganz viele Probleme auf mich zu und ich weiß nicht, wie ich sie lösen kann. Und im Endeffekt ist ja das Essen ein Lösungsversuch irgendwie oder das Nicht-Essen ein Lösungsversuch und dann ist so die Frage, entwickelt man halt eigene Lösungsversuche und Strategien, die halt eben effizienter irgendwie sind oder bleibt man dabei, ne? Da ist es halt einfach wichtig, dem Kind ganz, ganz viel mitzugeben, ganz viel Sicherheit und Selbstvertrauen zu vermitteln. Genau. Ja. Aber wie man das macht...
Und es gut vorleben.
Ja, genau, stimmt, das ist halt auch wichtig, ne? Eigene Körper gut, ein gutes Vorbild zu sein, genau. Und da nicht an sich selber kritisieren oder selber auch, Mensch, jetzt das eine gönne ich mir jetzt mal oder das erlaube ich mir, sondern halt genau, einfach das Essen, auf was man Lust hat, abwechslungsreich essen und nicht wertend.
Und das können bestimmt noch sehr viele, die uns hier zuhören, auch bei sich mal anwenden und versuchen umzusetzen, denn es lohnt sich.
Ja, absolut, ne? Druck rausnehmen, Stress rausnehmen und auf seinen Körper hören und keine Verbote. Verbote bringen gar nichts. Das ist definitiv so. Und Schokolade und ist auch viel zu lecker.
Was ist deine Lieblingsschokolade?
Tatsächlich mag ich alles, was so mit zartbitter ist. Finde ich unglaublich toll momentan. Ich habe gestern damit drüber gesprochen, dass wohl auch ein Anteil an Koffein in dunkler Schokolade drin ist. Mm. Vielleicht hat das mit meinem Schlafmangel was zu tun, dass ich momentan so drauf abfahre.
Du weißt ja alles rein. Habe ich auch irgendwann mal gelesen und dachte so, in der Schwangerschaft sollte man ja jetzt nicht zu viel Koffein, aber Schokolade gehört halt in der Schwangerschaft auch komplett dazu. Also,
Ich habe auch schon mal gegoogelt, ob man sich eine Kakaovergiftung einholen kann.
Und?
In der Schwangerschaft habe ich so viel. Nein, das ist, ich glaube, das war alles in Ordnung. Irgendwann habe ich Herzrasen bekommen. Das das ist gut, das vielleicht sollte ich.
Witzig. Ja, danke, Tanja, auf jeden Fall für dieses schöne, lange und gute Gespräch. Ich könnte auf jeden Fall nochmal mit dir sprechen, weil ich glaube, viele Fragen haben wir heute auch gar nicht klären können, aber vielleicht machen wir das Ganze ja nochmal.
Ja, sehr gerne. Spaß gemacht.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deinen weiteren Weg und deinen Anfang wieder.
Ja,
und
danke.
Und deine
danke.
Tochter, und wir sprechen ja sowieso nochmal privat. Ja. Dann danke fürs Zuhören.
Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen, und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.